Herzlich willkommen beim Zukunftsformer Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Gender Equality ist Ziel Nummer 5 bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Weil das aber weit über die Frage der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen hinausgeht, habe ich mich heute mit Vincent Maron von QueerNet Rheinland-Pfalz getroffen. Und er hat mir einige spannende Einblicke geben können in die vielfältigen Herausforderungen, die sich aus LGBTIQ-Arbeit in der Jugendarbeit ergeben und auch dargestellt, wo QueerNet Rheinland-Pfalz überall helfen kann. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Vincent. Schön, dass du bei uns bist. Was hast du gerade vorher gemacht, bevor du zu uns kamst?
Bevor ich jetzt hier zum Interview kam, habe ich auch über eine Videokonferenz mit unserem Landesnetzwerk QueerNet Rheinland-Pfalz gesprochen und wir haben so ein bisschen als Jahresabschluss geguckt, was wollen wir uns für nächstes Jahr vornehmen oder wie ist das gerade auch aktuell mit Corona, was gibt es da für Möglichkeiten, die wir auch nächstes Jahr weiterhin nutzen wollen, auch wenn das mit Corona ein bisschen besser wird. Von daher so dieses Digitale ist gerade auch bei uns sehr präsent und eine der wenigen Möglichkeiten, um überhaupt mit den Leuten in den Austausch zu kommen.
Wenn ich jetzt noch nie von QueerNet Rheinland-Pfalz gehört habe, wie würdest du mir das in einem Elevator-Pitch vorstellen?
Ja, das ist leider nicht nur ein Satz, wenn das in Ordnung ist. Also QueerNet Rheinland-Pfalz, der Name sagt es schon, ist ein Netzwerk von queeren Organisationen in Rheinland-Pfalz. Queer bedeutet, das sind Gruppen, Stammtische, Beratungsstellen, aber auch Initiativen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen, die vor Ort irgendeine Form von Arbeit leisten, um die Community zu erreichen. Und das Landesnetzwerk QueerNet Rheinland-Pfalz ist ein eingetragener Verein. Es gibt auch einen Vorstand. Und neben der Arbeit, wie können wir die queeren Themen in Rheinland-Pfalz sichtbar machen, ist es auch eine der Hauptaufgaben, die Gruppen vor Ort zu unterstützen und zu vernetzen und sie auch ein bisschen zu supporten, damit ihre Projekte auch einfach wahrgenommen werden. Dann ist es Hauptarbeit, die Korrespondenz mit dem Familienministerium, was uns seit 2012 auch finanziell und ideell fördert, indem zum Beispiel Geld in Bildungsarbeit gesteckt wird, wie zum Beispiel das Familienprojekt. Das ist Fort- und Weiterbildung für Fachpersonal aus der Kinder-, Familien- und Jugendarbeit oder die Unterstützung von unserem Schulprojekt Schlau Rheinland-Pfalz, was vom Bildungsministerium gefördert wird, wo wir an Schulen in Rheinland-Pfalz gehen und Aufklärungsarbeit machen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
Wie lange bist du schon dabei und was genau ist deine Funktion bei QueerNet?
Ich bin seit 2014 Regionalkoordinator für das Projekt Familienvielfalt. Das bedeutet, ich sitze in Trier und meine Aufgabe ist es, im Trier, aber auch im Umland, sprich bis hoch in die Eifel, Vulkaneifel, bis Kochenzell und runter Richtung Kusel, Birkenfeld, Trier-Saarburg bis zur Grenze des Saarlandes, in Einrichtungen zu erreichen, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten und die fortzubilden zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das kann ein Jugendzentrum sein, das kann eine stationäre Jugendhilfe sein, das kann eine Familienbildungsstätte sein, das kann auch eine Kita sein und habe auch noch 3 Kollegen und Kolleginnen, die das Ganze dann für den Raum Koblenz, Mainz und die Pfalz machen. Und somit versuchen wir, ganz Rheinland-Pfalz abzudecken, sodass jede Einrichtung die Möglichkeit hat, mit uns eine Fort- und Weiterbildung durchzuführen.
Wie sieht so eine Fort- und Weiterbildung aus? Das ist eine große Frage. Vielleicht kannst du es mal so kurz anreißen und genau. Dann gehen wir auf einzelne Aspekte nochmal ein.
Ja, also im Endeffekt ist es so, dass wir uns mittlerweile nach sehr vielen Jahren inhaltlicher und auch methodischer Arbeit ein Modulkonzept überlegt haben. Das sind 6 Module zu verschiedenen Themen und die Einrichtungen können schauen, welches Modul passt denn zu ihrer Arbeit. Beispielsweise haben wir das Grundmodul, das sind 3 bis 6 Stunden, wo einfach Grundlagen zum Thema vermittelt werden. Aber wir haben auch Module, die etwas in die Tiefe gehen, zum Beispiel das Modul sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Jugendarbeit. Das richtet sich natürlich hauptsächlich an Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Und wir präsentieren den Einrichtungen dann dieses System der Module und versuchen zu schauen, passt eines in die Einrichtung? Aber häufig ist es so, dass die Einrichtung sagt, na ja, eigentlich decken wir auch das und das ab. Beispielsweise das Thema Migration, da haben wir auch ein Modul zu. Und dann schauen wir, wie wir auf Grundlage der Bedürfnisse, Fragen und Wünsche der Einrichtung eine Fortbildung aus diesem Baukasten der Module für die Einrichtung zusammenstellen. Und dann sind das meistens Veranstaltungen von mindestens 3 Stunden, können aber auch Veranstaltungen sein, die den ganzen Tag dauern.
Also wenn ich jetzt in einem Jugendzentrum in Rheinland-Pfalz arbeite und ich interessiere mich dafür, dann wende ich mich an QueerNet, bekomme dort einen von den Ansprechpersonen und ihr macht dann mit mir eine Fortbildung.
Genau, also entweder kann man sagen, wir buchen die Fortbildung, die übrigens kostenfrei ist, weil es vom Familienministerium ja auch finanziell unterstützt wird, sodass alle die Möglichkeit haben, daran teilzuhaben. Entweder bucht man die dann für sein Jugendzentrum und sagt, wir wollen das als Teamfortbildung machen und wir kommen dann auch vor Ort und machen das in-house in der Fortbildung, also vor Ort in dem Jugendzentrum beispielsweise. Aber was wir auch machen, weil wir oft merken, eine ganze Einrichtung hat gar nicht die Zeit und die Ressource, einen ganzen Tag eine Fortbildung zu machen. Wir bieten 4-mal im Jahr landesweit Fortbildungen an, wo sich die Leute anmelden können. Also das ist dann eine Fortbildung in Trier und dann kommen da Leute aus Jugendzentren, aus Kindergärten, Schulsozialarbeit zu einem bestimmten Thema zusammen. Und es ist sozusagen eine bunt gemischte Gruppe, die kommt, weil sie sich für den Inhalt der Fortbildung interessiert und deswegen daran teilnimmt.
Müssen die JugendarbeiterInnen bestimmte Vorkenntnisse mitbringen? Also wie basisaffin macht ihr das? Wie viele Grundlagen legt ihr da? Und gibt es bei euch auch Möglichkeiten, auch auf sehr konkrete Problemlagen einzugehen?
Also an sich versuchen wir schon, jedes Jahr in jeder Region eine Fortbildung anzubieten, die das Grundmodul ist. Das heißt, da können alle Personen dran teilnehmen, zum Beispiel aus der Jugendarbeit, die keinerlei Kenntnisse und keinerlei Erfahrungen haben. Wenn wir spezifische Fortbildungen anbieten, fragen wir schon mal nach, wie sind denn die Kenntnisse? Und wenn wir dann merken, in der Gruppe gibt es dann schon 3, 4, für die das Thema noch neu ist, versuchen wir dann trotzdem einfach in der Fortbildung selber noch so einen kleinen Impuls reinzugeben, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Aber an sich ist das Wissen über das Thema gar nicht so das Wichtigste, was man mitbringen sollte, sondern im Endeffekt eine offene Haltung, sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen. Weil wenn jemand sich dem Thema sehr verschlossen zeigt, vielleicht auch skeptisch ist, ist die Person auch herzlich willkommen, weil dann kommt man vielleicht auch in den Austausch. Aber wenn ich mit einer offenen und neugierigen Haltung da reinkomme, ist es natürlich viel schöner für uns, da auch direkt andocken zu können. Wir bieten auch an, zum Beispiel Personen aus der Jugendarbeit in bestimmten Herausforderungen auch zu begleiten. Das sind Anfragen, die jetzt in den letzten 2 Jahren sehr häufig an uns herankommen. Beispielsweise ruft dann jemand an und sagt, ich arbeite im Jugendzentrum XY und ich habe einen Jugendlichen hier, der will sich outen, der hat aber Angst, weil die Eltern sind homophob und in der Schule gibt es auch Probleme. Und dann kommen wir auch vor Ort und versuchen so ein bisschen zu unterstützen und zu begleiten, dass wir auch dem Jugendlichen die Möglichkeit geben, einfach mit Menschen aus der Community auch in Kontakt zu kommen, dass die Person auch einfach merkt, sie ist nicht alleine. Und das bieten wir auch an.
Ist es häufig so, dass sich die Menschen mit konkreten Fällen oder Anlässen an dich wenden? Oder wie ist das Verhältnis so zu Einrichtungen, die einfach nur grundsätzlich Interesse an dem Thema haben, ohne einen ganz konkreten persönlichen Anlass?
Also bis so 2017 war es so, dass die meisten, die an uns herangetreten sind, einfach Interesse am Thema haben und gesagt haben, wir wollen uns fit machen. Wir haben das Gefühl, man sollte da irgendwie Wissen haben. Und so seit 2017, 2018 werden die Anfragen von konkreten Fällen, sind die in der Mehrheit. Das liegt einfach auch daran, dass das Thema sichtbarer geworden ist, akzeptierter auch meines Erachtens. Und Jugendliche auch viel selbstverständlicher schon mit 14, 15 wahrnehmen, das könnte mich auch betreffen. Und die Jugendarbeiter, Jugendarbeiterinnen vor Ort ja auch häufig aus einer Generation kommen, wo das Thema für sie kein Tabuthema mehr ist, und sie auch durch eine bestimmte Haltung ausstrahlen, man kann mit mir darüber reden. Von daher gehen die Jugendlichen schon sehr viel selbstbewusster auf Personen zu und fragen konkret auch nach Unterstützung. Von daher aktuell ist es so, dass die Anfragen, die spezifische Fälle betreffen, in der Mehrheit sind.
Ab welchem Alter beginnt das so, dass sich so Jugendeinrichtungen dafür interessieren? Oder auch, ihr macht ja auch viel mit Schulklassen. Ab welcher Jahrgangsstufe können die sich an euch wenden oder wenden die sich auch einfach aus der Praxiserfahrung an euch?
Also an sich haben wir Anfragen auch aus dem Bereich Grundschule. Aber wir haben aktuell, ist es so, dass das Schulprojekt Schlau erst ab der 8. Klasse in die Schulen geht. Und für alle Jahrgangsstufen darunter, sprich Kita und Grundschule, haben wir so Methodenkoffer. Die können die Einrichtungen ausleihen und dann selber aktiv werden und vor Ort das Thema selber gestalten. Aber die Anfragen auch von Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterinnen sind auch häufig dann Kinder oder Jugendliche, die auch 10, 11, 12 Jahre alt sind. Also das ist schon seit 2 Jahren auch Thema bei etwas Jüngeren. Aber die Mehrheit der Jugendliche, die wir in ihrem Weg begleiten, sind schon so zwischen 14 und 18 Jahren alt.
Was sind denn so die hauptsächlichen Anliegen, die Leute aus der Jugendarbeit an euch herantragen?
Es gibt so 2 große Themen, die immer wieder auftauchen. Das erste ist, dass die Fachkräfte vor Ort wahrnehmen, dass die Jugendlichen oft sehr respektlos oder auch unsensibel über das Thema sprechen. Also sie bekommen mit, da wird schwul als Schimpfwort benutzt oder der eine Junge, der irgendwie Nagellack trägt, weil es ihm halt gefällt, wird irgendwie als Schwuchtel bezeichnet oder wird zum Außenseiter. Oder sie merken, dass es Jugendliche gibt, die so auf dem Weg des Outings sind und keine Unterstützung von den Eltern bekommen. Also die, ja, genau, das ist so ein Anlass. Und der zweite Anlass ist, dass die Fachkräfte konkret merken, dass sie ab einem bestimmten Punkt einfach kein Handwerkzeug haben, um einen Jugendlichen im Coming-out zu begleiten, weil das einfach ihre Kompetenzen überschreitet. Und die dann uns berichten, dass sie auf jeden Fall mit diesem Jugendlichen über die Sachen sprechen, dass sie auch bereit sind, mit den Eltern zu korrespondieren, dass sie bereit sind, auch das Thema in der Jugendeinrichtung selber sichtbar zu machen, indem man zum Beispiel einen Projekttag macht oder indem man einen Filmabend macht oder was auch immer. Aber wenn es dann um konkrete Fragen geht, wie, ja, wie ist das denn rechtlich in der Schule, wenn dann der eine sich outet und jetzt nicht mehr Laura heißt, sondern Matthias, wie machen wir das mit der Toilette oder ja, der Jugendliche ist als bisexuell geoutet, aber die Eltern wissen nichts. Jetzt haben wir Angst, dass die Eltern das über jemand anderes rausbekommen. Und da kommen wir dann ins Spiel, weil das einfach unsere tägliche Arbeit ist und wir dann einfach die Fachkräfte auch beraten und denen auch so ein bisschen sozusagen auch Arbeit abnehmen, weil sie ja an sich erstmal dafür nicht ausgebildet sind.
In den letzten Jahren sind ja auch einige Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland eingewandert über die Flüchtlingsbewegung unter anderem. Spielt das bei euch auch eine Rolle, also interkulturelle Sensibilisierung? Und gerade, glaube ich, oder haben wir auch als Deutsche Kinder- und Jugendstiftung die Erfahrung gemacht, dass wir auch zurückgemeldet bekommen haben, gerade aus größeren Städten, dass es dort auch nochmal teilweise besondere Probleme gibt mit LGBTIQ-Jugendlichen, die sich nicht wirklich trauen, sich outen zu können innerhalb ihrer Community oder die auch noch in besonderen Einrichtungen leben. Und dort gab es eine besondere Unsicherheit auch teilweise von den Jugendarbeiterinnen, wie man dort damit umgehen kann. Bekommen die bei euch auch Hilfe und wie greift ihr das auf?
Genau, also das ist auch ein Thema, das uns seit 2015 begleitet. Und wir haben dann innerhalb von QueerNet ein Netzwerk gegründet, das nennt sich Queer Refugees Rheinland-Pfalz, weil eben queere Geflüchtete, hauptsächlich halt schwule und bisexuelle Männer, irgendwie dann erfahren haben, es gibt hier in Rheinland-Pfalz queere Zentren und ich muss nicht wie in meinem Heimatland um mein Leben bangen, wenn ich mich als schwul oute, sondern kann hier ganz offen und selbstbewusst Teil der Community sein. Und das haben wir dann in Trier und in Mainz vermehrt gespürt, weil dort ja auch die größeren Erstaufnahmeeinrichtungen sind. Und haben so ein Netzwerk gegründet, wo wir halt auch anbieten, queere Geflüchtete in ihrem Weg hier vor Ort zu begleiten. Was wir nicht machen können, ist natürlich, wir sind keine ausgebildeten Juristen oder Juristinnen, diese ganze rechtliche Thematik. Aber da haben wir ja vor Ort hier eine sehr gute Kooperation mit der Diakonie und der Caritas, die ja die ökumenische Geflüchtetenhilfe und Beratungsstelle hat, sodass wir den Geflüchteten, die Geflüchtete im Zuge der Thematik schwul, lesbisch, trans, ident, was auch immer begleiten und die Beratungsstelle der Diakonie oder Caritas sich um das Thema Asylverfahren kümmert. Und wir versuchen natürlich auch den Personen, die zu uns kommen, zu signalisieren, dass sie hier vor Ort im Zentrum auch willkommen sind. Also es gibt dann schon einige, die dann auch die Gruppen hier wahrnehmen und Teil der Gruppen geworden sind, weil sie einfach dann auch sagen, sie möchten eigentlich nicht das gleiche Leben leben wie in ihrem Herkunftsland, weil da konnten sie nicht offen leben. Das wollen sie hier auch nicht. Also sie wollen dann häufig auch mit Personen, die aus einem ähnlichen Kulturkreis kommen, nichts mehr zu tun haben, weil sie wissen, dort ist die Stimmung sehr homophob beispielsweise. Und dann gibt es auch einige, die dann einfach Teil der Gruppen hier werden und dann hier sozusagen neue Freundschaften knüpfen. Und das gilt für Erwachsene wie auch für Jugendliche. Ich glaube, das Thema ist besonders sensibel anzugehen, weil die Personen ja nicht nur Homophobie erfahren, sondern auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das heißt, es ist so eine doppelte, dreifach, vierfach Stigmatisierung. Und das ist halt eine enorme Belastung, die Menschen auch noch hier in Deutschland erleben. Und die kommen halt häufig auch mit sehr schlimmen Traumata nach Deutschland, weil sie zum Beispiel fremdgeoutet wurden und dann wurden sie von A nach B gejagt. Ihnen wurden Waffen an den Kopf gehalten oder sie haben gesehen, wie Freunde und Freundinnen, die auch aus der queeren Community kommen, umgebracht wurden. Und das sind ja Traumata, die Menschen nicht loslassen. Und das ist natürlich dann, auch wenn man in Deutschland ist, trotzdem noch eine Belastung, die einen jeden Tag begleitet.
Wie ist dein Eindruck, wie sensibilisiert die Kinder und Jugendlichen in Deutschland dafür sind, wenn so jemand kommt, hat mehrfach Diskriminierung vielleicht schon erfahren und hat noch mehr Angst? Ist das in den Köpfen der hier einheimischen Jugendlichen schon drin in der Wahrnehmung?
Also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, alle Jugendliche, weil ich kenne ja leider nicht alle. Und wenn wir in einen Workshop gehen, ist es auch so, dass nicht alle Jugendlichen sich zum Thema äußern. Da können wir uns dann nur denken, was die vielleicht jetzt gerade darüber denken. Aber deswegen bin ich auch persönlich für ein Wahlalter ab 16. Die Generation, die jetzt nachkommt, die jetzt so zwischen 14 und 18 ist, die hat eine sehr kompetente, eine sehr hohe Vielfaltskompetenz. Also für die ist es oft viel einfacher, damit umzugehen, wenn sich jemand outet, als für die Erwachsenen, beispielsweise die Lehrkräfte, die da oft noch ganz viele Probleme sehen und Ängste und Skepsis. Also wenn dann die Frage kommt, ja, und dann outet der sich. Und was ist, wenn das dann, wenn er sich nicht sicher ist? Und dann sagen die Jugendlichen, ja, ist doch egal, er tut doch keinem was damit. Also weil sich jemand outet, fallen ja nicht in Trier alle Bäume um. Ne? Also es hat ja keine Negativkonsequenz. Und das heißt, wir spüren schon in den Workshops, dass die Haltung der Jugendlichen hier aus der Region schon sehr offen und wertschätzend ist. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich finde, dass Trier eine, seit Jahren finde ich schon eine sehr, also es ist eine sehr demokratische Atmosphäre, dass Schmitz, also der Träger, wo wir vor Ort sitzen hier in Trier, ist schon bekannt. Also in Trier finde ich, ist es eine sehr wertschätzende und offene Atmosphäre. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass so in jedem dritten Workshop wir mit den Jugendlichen auch diskutieren, weil die dann wirklich sehr homophobe Einstellungen haben. Und was aber nicht schlimm ist, weil wir finden es wichtig, dass die dann auch ihre Meinung, die sie über das Thema haben, bei uns im Workshop verbalisieren. Und wir würden dann auch nie dagegen gehen und sagen, ja hier, du spinnst doch, was soll das denn? Sondern wir gehen auf Augenhöhe und fragen, warum sagst du das denn? Hast du eine Erfahrung gemacht, die dich geprägt hat und deswegen findest du schwule Männer eklig oder lesbische Frauen doof? Und im Endeffekt ist das Ansinnen, was wir haben, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, mit uns in den Austausch zu kommen Und vielleicht nach diesem Austausch, nachdem wir ja auch Fakten und Wissen vermittelt haben, gegebenenfalls die Möglichkeit zu schaffen, dass jemand vielleicht darüber nachdenkt, ob es vielleicht beim nächsten Mal nicht angebracht ist, jemanden Schwuchtel zu nennen. Ja, aber an sich ist die, sind die Jugendlichen, die uns begegnen, sehr offen, sehr kompetent und haben das Thema schon einfach viel mehr in ihrem Alltag drin als oft Erwachsene.
Du hast das Schmitz eben ja schon erwähnt, eure Trägerstruktur in Trier, ein sehr bekannter und etablierter Akteur. Ihr betreibt ja auch hier eine eigene Jugendarbeit in der Stadt beziehungsweise in der Region Trier. Welche Erfahrungen habt ihr denn dort gemacht, seit das läuft?
Also wir haben vor über 10 Jahren die erste Jugendgruppe hier im Schmitz gegründet, die Route 66. Das ging vor allen Dingen von Ehrenamtlichen aus und wird jetzt auch immer noch von ehrenamtlichen Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen organisiert. Die übernehmen auch die vor Ort die Aufsicht und schauen, dass sich alle an alle Regeln halten und organisieren Projekte und Events für die Jugendgruppe. Und das ist in den letzten 2 Jahren sehr stark gewachsen. Es kamen immer mehr Jugendliche dazu. Mittlerweile haben wir 2 Jugendgruppen, also eine für die älteren über 18-Jährigen, eine für die unter 18-Jährigen. Da gibt es auch Überschneidungsmengen. Und beide Gruppen werden vor allen Dingen von Ehrenamtlichen aus der Community, die wir sehr gut kennen und die wir auch begleiten in dem Prozess, autonom und selbstverwaltet geführt. Das finden wir sehr wichtig, weil wir einfach Menschen im Schmitz auch die Möglichkeit geben wollen, Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu lernen und ihre Ressourcen, die sie mitbringen, hier auch im Endeffekt zu verwirklichen. Und wir machen mit der Jugendgruppe an sich, so wie ich das auch mitbekomme, sehr gute Erfahrungen. Es ist so, dass die Jugendlichen sehr froh sind, dass sie diesen Schutzraum haben. Und es ist auch bunt gemischt. Also es gibt Jugendliche, die sind nur in der Gruppe geoutet und sonst nirgendwo. Und es gibt Jugendliche, die sind komplett geoutet, denen geht's gut, die erfahren keinerlei Diskriminierung oder kaum, aber kommen trotzdem noch zur Jugendgruppe, weil sie sagen, oft sind wir dann doch nur 2 oder 3 an der Schule, die queer sind. Und es ist schön, einfach mal 2-mal im Monat irgendwo hingehen zu können, wo das nicht eine Ausnahme ist, sondern wo alle so sind. Und einige nehmen natürlich auch Angebote des Vereins wahr, indem sie sagen, ich helfe bei der Organisation vom CSD oder ich engagiere mich in anderen Gruppen oder bringe sich auch ein. Und das finden wir natürlich eine sehr schöne Entwicklung, dass die Leute auch hier einen Ort haben, wo sie ihre Ideen verwirklichen können und wo sie Teilhabe haben können an Projekten oder Veranstaltungen.
Wie werden die Jugendlichen auf euch aufmerksam? Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich das einfach mal vorbeikommen, sich auf dem CSD-Stand sehen und treffen oder beim Rosa Karneval sehen, echt schwierig. Und ja. Digitalisierung ist ja die Losung in vielen Bereichen. Wie läuft das traditionell bei euch ab, wie die Jugendlichen zu euch kommen? Wie hat sich das in Corona verändert?
Also traditionell war es so, dass wir immer wieder Werbung gemacht haben. Also wir haben bei anderen Jugendarbeitsträgern Werbung für die queeren Gruppen gemacht, über die sozialen Medien, über die Homepage, über Netzwerke. Aber dann ist es am Ende doch so, dass die meisten kommen, weil ein Freund oder eine Freundin ist auch da und die schleppen jemanden mit. Und einige Jugendliche sind auch zur Jugendgruppe gekommen, weil wir machen in jedem Schlau-Workshop am Ende Werbung dafür, was gibt es für Angebote. Alle kriegen einen Flyer und was sie damit machen, ist natürlich dann die Sache des Jugendlichen. Aber darüber kommen dann auch viele in die Jugendgruppe. Das hat sich während Corona natürlich von einem auf den anderen Tag schlagartig geändert, weil die Gruppen sich nicht mehr treffen durften, weil unser Raum hier einfach nicht groß genug war und wir dann auch unsicher waren. Wir wollen natürlich auch hier kein Hotspot sein und wir wollen kein Risiko eingehen. Wir wollen uns ja gegenseitig alle schützen. Da haben wir es dann so gemacht, in der ersten Lockdown-Phase und jetzt auch in der zweiten haben wir die Jugendlichen versucht, per Post zu erreichen. Also ganz klassisch ein Paket gepackt mit Süßigkeiten, mit so ein paar, mit Kreuzworträtseln, mit Stadtlandfluss, mit einer netten Grußkarte. Und haben versucht, so sozusagen so ein bisschen den Kontakt zu halten, haben unsere Beratung breiter aufgefächert, indem wir auch Digitalberatung anbieten, also Videokonferenz, Handy, SMS, Telefon, alles Mögliche. Wurde auch angenommen von einigen. Als es dann im Sommer etwas besser wurde, hat die Jugendgruppe sich draußen getroffen. Einfach mit bestimmten Hygieneregeln, an die sich auch alle sehr gut gehalten haben. Also das hat besser geklappt, als wir dachten. Wir hatten auch erst Angst, oh, jetzt so nach 2-3 Monaten Pause, da kommt doch keiner mehr. Die haben jetzt alle andere Hobbys, war aber nicht so. Also ab dem zweiten Treffen waren eigentlich fast wieder alle da und fanden das sehr toll. Das musste natürlich jetzt wieder eingestampft werden aufgrund des Wetters und des Lockdowns. Das heißt, wir hoffen einfach, dass dann nächstes Jahr wieder was möglich ist und versuchen jetzt, so gut wie es geht, immer wieder die Leute anzutickern und zu sagen, dass wir erreichbar sind, dass wir da sind, versenden per Post auch einfach ein paar Weihnachtsgrüße oder irgendwelche anderen Giveaways. Und es gibt auch eine Jugendgruppe, die der Ü18, die machen jetzt ihre Treffen digital. Die haben sich einen Discord-Channel-Server installiert und treffen sich digital und das wird wohl auch von einigen wahrgenommen.
Aber insgesamt ist es doch ein sehr persönlicher und nicht digitaler Kontakt, wie man das ja oft immer so hört. Die Jugendarbeit weicht komplett auf Instagram aus und spricht da die Jugendlichen an. Ihr legt großen Wert darauf, dass auch dieser physische Kontakt über und sei es über Briefe und solche Care-Pakete nicht unterbrochen wird, auch in dieser schweren Zeit.
Genau, also das liegt einfach daran, dass man merkt es ja auch selber, wenn man die sozialen Netzwerke als User, als Userin nutzt, die sind überladen mit Informationen und mit Angeboten. Also wenn ich will, kann ich 24 Stunden an meinem Handy sitzen und mir ist nicht langweilig. Aber wir merken einfach dann doch, wenn es diesen persönlichen Austausch gibt, dass der den Leuten viel mehr bringt. Weil es auch einfach um ein Thema geht, was oft noch mit Angst und Scham besetzt ist. Und da der persönliche Kontakt einfach viel nachhaltiger und fruchtbarer ist, als wenn ich jetzt jeden Tag auf Instagram irgendwas raushaue. Ja, aber wir versuchen trotzdem beides zu bedienen. Also auch das Digitale, weil das ja einfach auch eine Möglichkeit ist, um Infos nach außen zu tragen, ohne viel Aufwand.
Am Schluss eine letzte Frage. Wenn ich jetzt in einem Jugendzentrum arbeite, und ich fühle mich unsicher, habe vielleicht selber noch keine großen Berührungspunkte mit dem Thema gehabt. Was sollte ich tun?
Also im Endeffekt sich einfach mal erstens auf der Homepage informieren von Queernet Rheinland-Pfalz. Es ist www.queernet-rlp.de, weil dort kriegt man schnell einen Überblick darüber, was gibt es für Gruppen. Vielleicht auch in der eigenen Region, das ist nach Regionen aufgeteilt. Was gibt es für Hilfsangebote, Beratung, Queer Refugees, Schlauprojekt, Fortbildung? Und dann einfach mal das durchlesen und dann auch den Kontakt zu uns suchen. Dann schauen, wo ist die nächste Kontaktmöglichkeit? Und dadurch, dass wir in ganz Rheinland-Pfalz in den Regionen verortet sind, ist es eigentlich so, dass es nicht länger als eine Stunde entfernt ist. Und dann kann man anrufen und eine E-Mail schreiben und wir versuchen, den Kontakt dann auch herzustellen und auch dann zu schauen, was hat die Person denn für Fragen? Wo sind denn die Unsicherheiten? Oder an welchem Thema hat die Person Interesse? Und dann gucken wir, wie man da zusammenkommt, um dann einfach gegebenenfalls sich dann, das Ganze kann in der Fortbildung enden, in einem Projekttag, in einem gemeinsamen Videoprojekt oder in einem gemeinsamen Plakatkampagne oder wie jetzt dieses Jahr in Bernkastel-Kues, da wurden dann die Regenbogenflaggen zur Pride-Saison gehisst. Das war dann eine Kooperation zwischen Trier und Bernkastel-Kues. Also man muss immer wieder offen sein für neue kreative Ideen, die einfach auch an den Ort passen, die den Ort nicht überladen, sondern die müssen vor Ort passen. Das ist wichtig.
Vielen Dank für das spannende Gespräch, Vincent.
Gerne. Danke, dass wir mitmachen durften.